Hallo Caroline, danke, dass du für den Podcast zugesagt hast. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Danke für die Einladung. Wenn ich alles aufzähle, was ich mache, dann kommen wir nie mehr heim. Also ich komme nicht mehr heim.
Ich habe ein Luftbett, ich kann schon
schnell... das ist das Angebot. Ja, ich bin Caroline Fuchs. Ich bin Psychologin und Sexologin. Ich begleite Menschen bei ihren Herausforderungen in diesen Lebensbereichen, den grossen Lebensbereichen. Ich bin auch Autorin, Buchautorin. Ich war lange Journalistin. Ich habe 10 Jahre lang die Sexberatung beim Blick gemacht. Ich bin auch Cantienica-Trainerin. Das ist ein Sport, den vielleicht nicht alle kennen, aber vielleicht kommen wir noch zu
dem. Wir können auf alles sprechen.
Das sind so die offiziellen Sachen, die ich in meinem Berufsleben veranstalte. Sonst habe ich natürlich viel anders nicht zu tun.
Wo ich mich mit dir beschäftigt habe ich mich so gefragt, wie hat sich Caroline mit dem Themenbereich, den sie beschafft oder auch schafft, wirklich auseinandergesetzt, dass es ihr Arbeitsgebiet wird?
Also meine Karriere ist eine einzige Aneinanderreihung von Zufällen. Ich wollte nie Sexologin werden, ich wollte nie Psychologin werden, ich wollte nie Journalistin werden.
Und das, jetzt bist du alles.
Jetzt bin ich alles von dem. Und alles sind so die Früchte oder das Resultat von Zufällen und Gelegenheiten, die eigentlich an mich herangetragen worden sind, wo ich dann aber mit beiden Armen aufgenommen und an mich gerissen habe.
Erzähl mir mal von diesen Zufällen. Einfach, dass ich weiss, wie du in diese Themengebiete hineingerutscht bist.
Also der erste Zufall und die erste Karriere in Anführungszeichen war der Journalismus.
Okay.
Und dort ist damals die Leute, die aus dieser Region kommen, im Kanton Zug Zuger Press gegründet worden, als Antwort auf die neu gegründete neue Zuger Zeitung. Also quasi das Medienfusionshaus, ja, das wir dann halt nicht alle gut gefunden haben. Und die haben junge JournalistInnen gesucht. Und ich bin dann über meinen Deutschlehrer, der angesprochen wurde, ob sie Leute haben, die schreiben
können. Habe ich gesagt, kann jemand? Die ist super.
Ich habe gut und gerne geschrieben immer. Okay. Und dann ist es zuerst mal einfach um eine Schülerkolumne gegangen. Aus dieser Schülerkolumne ist dann eine freie Mitarbeit bei der Zuger Press geworden. Wenig später bin ich dann zu dieser bösen neuen Zuger Zeitung übergelaufen. Also so nach 1-2 Jahren. Dort konnte ich mich noch mehr entfalten. Und dann bin ich im Journalismus gewesen. Und die Arbeit hat mich begleitet, dann auch durch das ganze Studium. Studieren angefangen habe ich auch nicht Psychologie, sondern Germanistik. Ich wollte ursprünglich Kantilehrerin werden. Das ist dann aber nicht geworden, weil ich nach einem Jahr nicht eine schlaue Fächerkombination gefunden habe. Und dann habe ich so vieles probiert.
Was wären deine Traumfächer?
Hätte es eben nicht so gegeben.
Ja, aber wenn ich hätte schon verwünscht.
Ja, ich habe mit Geschichte geliebäugelt und habe dann nach einer Woche Geschichtsstudium gefunden, dass das meine persönliche Hölle ist. Dort. Ich hätte mir mehr müssen überlegen, dass einfach ein Leben in einer stillen Bibliothek nichts für mich ist. Das hätte man können ahnen, wenn man ich ist.
Ja, schon, aber dann, ja.
Aber du siehst, wenn wir über meine Karriere reden, werden weite Schlenker gezogen. Dann bin ich sehr unbedarft bei den PsychologInnen gesessen und ich habe nach einer Vorlesung gewusst, das ist es, das ist super, das will ich. So fest, dass ich sogar...
Welches Thema ist denn besprochen worden?
Etwas relativ unspektakuläres, das muss ich rasch überlegen. Ich glaube, es ist so, Denken hat das damals geheißen. Also wirklich so kognitive Grundüberlegungen. Also ich habe es super spannend gefunden, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie so ein Filetstück von der Psychologie, würde man vielleicht sagen. Ich habe das aber super, es hat mir extrem gut gefallen. All die Leute, die gesagt haben, ja weißt, das sind ganz viele, das sind hunderte Studentinnen, da gehst du unter. Ich habe das super gefunden. Endlich ein Haufen Leute zur Auswahl, oder? Nicht so Kleinklassengruppe irgendwie. Je mehr, je besser. Und habe ich mich total darin verliebt. Und eben, dass ich das sogar zum Hauptfach gemacht habe und bin dann dem treu geblieben und habe dann mal den Journalismus und das Psychologiestudium kombiniert.
Kann man das gut?
Kann man sehr gut. weil damals im Lizenziatssystem, du hast ja allein mit der Semesterferien hast du immer ein Auf und Ab, ja, okay, wie viel Zeit das Studium überhaupt dich einspannt.
Aber das beides kombinieren, habe ich gemeint. Also das, ja, das Synergieergebnis.
Von dem Inhalt her, mal, ich glaube schon, dass das logische Denken und das wirklich auch irgendwie etwas wirklich überprüfen, das ist ja in der Psychologie, okay, ja, wo sehr ein naturwissenschaftliches, ja, Studium eigentlich ist. Das ist viel weniger Denken und Gespürschmied und was weiß ich, was viele Leute meinen. Mindestens in der Grundlage. Das passt sehr gut zusammen und ich habe jetzt gemeint, einfach vor allem organisatorisch. Und ich habe dann sehr, sehr viel geschafft in dieser Zeit. Also ich habe dann einfach immer an der Übung geschafft, immer am Wochenende. Und wenn ich so zurückschaue, hätte ich meinem alten Selbst vielleicht mal müssen sagen, so eine Studienzeit könnte man auch noch ein bisschen mehr geniessen. Ich habe einfach Vollgas.
Du hast einfach durchgezogen.
Ich bin voll eingetaucht, schon in einen gewissen Workaholismus. Vielleicht nicht unbedingt auf universitärer Seite, aber so nebendran. Und dann hatte ich also die beiden Standbeine. Und nach dem Studium war die grosse Frage, gehe ich jetzt weiter in den Journalismus oder in die Psychologie? Habe in der Psychologie nicht unbedingt die Stelle bekommen, die ich so für den nächsten logischen Schritt sofort hätte wollen, sondern die wäre erst in einem Jahr frei gewesen. Und wie es so geht, dann habe ich im Journalismus eine lässige Stelle bekommen und bin dann zur Zentralschweiz am Sonntag. Hat dort super lässig in einem Wochenrhythmus, was mega schockig ist, irgendwie so tolle Themen können schaffen. Also eine super schöne Stelle. Und ja, habe mich dort sehr wohl gefühlt und eigentlich der Psychologie nicht gross nachgetraut. Ich hole Luft und dann hat eines der Beobachter Buchverlag angerufen und habe ich die Gelegenheit gehabt, zusammen mit dem Psychologieprofessor Guy Bodemann einen Paar-Ratgeber zu schreiben.
Ah, jetzt. Und jetzt kommen wir wieder
zum jetzt ersten Buch. Jetzt nähern uns langsam.
Ja, ich finde es aber interessant. Alles gut.
Die Fusion von diesen Themen. Ja. Das Lustige am Ganzen war, ich habe, also abgesehen davon, dass ich, wo sie mir angerufen haben, zuerst gemeint haben, dass sie mir ein Abo verkaufen wollen. Ich dachte so, hey, warum rufen die mir jetzt auf der Arbeit an? Haben die gar nicht gewusst, dass ich Psychologin bin? Ich habe einfach mit dem Guy Bodemann mal als Journalistin ein Interview gemacht. Ah. Er hat mich nicht ganz so doof gefunden, ja, offenbar. Und wo die dann herausgefunden haben, dass ich selber den Background habe, ist das Projekt...
Das ist schon klar gewesen.
Ja, ja, es hat sich dann halt einfach so ein bisschen noch...
ergeben.
Ja, und ich habe dann... Zuerst war das als Ghostwriting angedacht gewesen, offen. Und dann nachher war klar gewesen, nein, ich darf das als Co-Autorin machen. Auch vielen Dank an Guy, dass er da offen war. Ja, und das wäre so das erste richtige Psychologie- und Autorin-Journalismus-fusionierte Projekt.
Ah, jetzt kommen wir zu diesen Synergien.
Ja, und jetzt eben auf diesen langen Pfaden spielen wir jetzt mal Richtung Sexologie. Ja. Und zwar ist das eigentlich aus einer Schwäche von dem ersten Buch entstanden. Der Paarratgeber, der heisst, dass Paare stark macht, finde ich ein mega, mega cooles Buch nach wie vor. Das läuft auch noch recht gut. Ist so ein bisschen ein Schweizer Standardwerk schon fast geworden, ja, aus einem kleinen
Markt. Ich habe mal den Klappentext gelesen, einfach so schnell
zum Es ist Blühen. Wirklich ein gutes Buch. Aber das Kapitel über Sexualität habe ich schon beim Schreiben und vom Schaffen, also beim Schaffen mit dem Guy Bodemann gemerkt, das ist nicht sein Thema. Und dort hat er mir nicht das Know-how können bieten können, das ich gefunden habe, das bräuchte es. Und dort ist so ein bisschen der Hunger, ja, nach, ja, Know-how-Sexualität ist dort so richtig zuerst mal konkret geworden. Weil eben der Paarratgeber gut gelaufen ist, hat dann der Beobachterverlag Interesse gehabt an dem nächsten Buch. Der Guy Bodemann und ich haben uns dann nicht mehr ganz gefunden inhaltlich. Und ich habe dann aber vorgeschlagen, hey, macht doch einen Sexratgeber. Und das ist für den sehr konservativen Beobachterverlag sehr ein grosser Schritt gewesen. Der damals neue Verlagsleiter hat sich aber auf das eingelassen. Das war wirklich für ihn auch so ein Risiko gewesen, wo Beobachter und Sex.
Nee, einfach, dass die Zuhörerinnen kurz von den Jahreszahlen her können, wann haben die gestartet? Wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit.
Wir bewegen uns, also so Post-Paar-Buch, ja. Prä-Sex-Buch, also vor dem Sex-Buch, das war so etwa gewesen, vielleicht so 2006, 2007. Ja, schätzt
einfach, dass man
weiss, ja,
warum, dass man es ein bisschen mit Angst aus dem aus dem Kontext ein bisschen angeschaut
hat. Ich glaube, das Thema Sexualität ist langsam aber sicher schon anders besprochen worden, aber der Beobachter Buchverlag ist, ich glaube, im besten Sinn konservativ dort gewesen und ist auf seine Art irgendwo durch auch noch heute, aber wirklich in einem guten Sinn.
Ja.
Ja, und dann habe ich dann mit einer Kollegin, der Ines Schweizer, die Sexualtherapeutin ist, dann das zweite Buch realisiert. Dann der Sexratgeber im Beobachter Verlag. Und jetzt nähern wir uns. Als wir mitten am Schreiben sind, ist. Heute kann ich sagen, meine Vorgängerin beim Blick, das war ja dort noch nicht klar gewesen. Die damalige Amtsinhaberin von dem Sexrat. Geber beim Blick, Eliane Schweizer, mit zwei Schweizer habe ich zu tun gehabt, verstorben im Amt. Sie war über dem Pensionsalter und ist sehr traurig an Krebs verstorben, nach auch langer Krankheit. Und das habe ich mitbekommen und ich habe das Format gekannt. Ich habe das mir daheim auch neben vielen anderen Zeitungen den Blick gehabt. Ich bin, ja, jetzt wenn ich sage, mit dem aufgewachsen, tönt es nach zu viel Nähe, aber es war präsent. Ja, aber
ich würde auch sagen, der Blick ist omnipräsent. Also ich habe einfach irgendwo rumgeschwebt.
Hat es auch nie Berührungsängste gegeben in unserem medienoffenen Haushalt? Und dann, wo ich das gehört habe, dass Eliane gestorben ist, habe ich gedacht, oh, hoffentlich nehmen sie jemanden Gutes für diesen Job. Weil das ist ein wichtiger Job und das ist insofern eine heikle Stelle, weil so das Thema Sexualität, Boulevard, Öffentlichkeit, das braucht einen ganz speziellen Mensch, meiner Meinung nach, der das hebt und dreht.
Und eine gewisse Qualität auch drin gibt.
Ja, weil da ist ganz viel Sprengkraft drin, aus verschiedenen Ebenen. Und ich habe null, ich schwöre beim lieben Gott, gedacht, dass ich das könnte machen.
Glaube ich dir, aber in der Zeit, wo ja dann die Stelle frei geworden ist und du musst dich hast du dich beworben?
Das ist dann der nächste lustige Schritt. Ich habe dann, und das war wirklich eine sehr anstrengende Zeit, weil ich eben irgendwie hauptpensummässig bei der LZ, bei der Luzerner Zeitung war. Und nebenbei das Sexbuch geschrieben habe, ich hatte wirklich den Kanal voll gehabt. Und dann, und das ist, ich schwöre, das war so Hollywood-mässig, wo ich den letzten Punkt vom letzten Satz von dem Manuskript mache und quasi im Geiste den Laptopdeckel zuklappe, denke ich, hey, du könntest dich doch bewerben. Ich habe immer gewusst und nie behauptet, dass ich die Person bin, die am meisten über Sexualität weiss in dem Land. Aber ich habe das riesen Know-how aus dem Journalismus. Ich weiss wirklich viel und ich kann das Wissen fusionieren und ich könnte das Spannungsfeld tragen und aushalten. Und dann habe ich mich beworben und glaube, zwei, drei Wochen später den Vertrag unterschrieben gehabt. Das ist dann extrem schnell gegangen.
Aber ich könnte gleich noch einmal den Dreihaken, wo du eben mit dem Guy zusammen den Paragraben gemacht hast, hast du gespürt, der Sex ist in diesem Buch nicht drin. Aber wann hast denn du für dich das Thema so entdeckt, dass du gewusst hast, ich kann und ich will auch über das mehr erzählen, dass du dann schlussendlich zum Blick kommst? Ist das schon vor dem Paragraben ein wichtiges Thema thematisch für dich gewesen? Oder ist es aus dem Buch entstanden, dass du dich mehr in das Thema reingerufen hast? Wie ist denn da Caroline zum Thema Sexualität und so reingerutscht?
Auf der beruflichen Ebene ist es ganz klar, das ist eine explosionsartige Auseinandersetzung mit dem Buchschreiben.
Okay. Warum?
Ja, ich muss vielleicht noch aber sagen, dass die Buchsaat ist auf fruchtbaren Boden gefallen.
Stimmt mir gut.
Fruchtbar. Es ist quasi,
super.
Wo das Spermium-Buch durch den Kosmos geschwommen ist, hat der Eisprung schon stattgefunden. Gott, schrecklich. Nein.
Und auch vor Weihnachten.
In der Zeit von der unbefleckten Empfängnis. Ah, oh nein, die wäre ja 9 Monate vorher gewesen.
Ja, du.
Wir strapazieren.
Das können wir ja nachher noch genauer diskutieren.
Was ich wollte sagen ist, mich hat das Thema aber auf eine sehr persönliche, private Art immer sehr bewegt und beschäftigt. Und zwar, ich habe Sexualität etwas Lässiges und etwas Wichtiges gefunden. Ich bin aber jemand, der mit alles anderen, also einer perfekten sexuellen Biografie aufgewachsen ist. Im Sinne von, ich hatte viel früher Sex gehabt. Ich habe einfach den entsprechenden Partner nicht gefunden oder nicht so früh, wie ich hätte wollen. Also ich habe mich dort eher ausbremst gefühlt. Dann, als ich dann mal angefangen habe und Sex habe, habe ich gefunden, also wegen dem machen jetzt alle so ein Theater. Das soll es jetzt sein. Und habe dann irgendwie gemerkt, da ist wahnsinnig viel dran und drin und habe mich selber sehr intensiv mit dem beschäftigt, aber wirklich sehr privat und mich hat immer die Lebensenergie drin fasziniert und das soziale Gewicht und die emotionalen Komponenten, der biologische Background, das habe ich immer wichtig gefunden. Aber eben, man muss sich auch noch sagen, ich bin 81 geboren. In dieser Zeit hat es Sex als Beruf nur im Milieu gegeben. Oh. Und das habe ich auch dann später, als ich in der Sexberatung gearbeitet habe und dann wirklich professionell auf diese Art unterwegs war, bin im Gebiet. Für viele Leute ist auch im Jahr 2000 und wann habe ich angefangen? 12, glaube ich, beim Blick. Mit Sexualität beruflich zu tun haben, ist nur Sexarbeit, eben Emilio-Arbeit. Das andere Berufe hat es dort gar nicht gegeben in den Köpfen der meisten Leute. Und ich zähle mich irgendwo durch ein bisschen zu den meisten Leuten, was das Bild angeht. Und ja, also es ist vielleicht von dem her auch nicht so die mega Berufsoption früher gewesen. Ja, dann bin ich dann halt dort gewesen.
Und gleich hat es den Ärmel reingenommen, aber aus welchem Aspekt?
Ich bin halt auch sehr leicht entflammbar. Im Sinne von, es braucht, wenn ich etwas cool finde, dann braucht es dann auch nicht mega viel. Also, weißt, wenn du mir jetzt gut erzählst, dass wir zusammen könnten in Kanada eine Pferdezucht auftun, dann kann das sehr schnell gehen. Dass ich finde, das ist das Geilste und das Größte und dann machen wir das. Also ich glaube, es hat diesen Aspekt auch. Ich glaube auch, dass ich recht ein mutiger Mensch bin. Im Sinne von, dass ich Sachen auch probiere, dass ich mich selber auch herausfordere. Das ist auch für mich nicht ganz einfach gewesen, mich so in ein Fachgebiet hineinzugeben, wo ich sehr sorgfältig musste abwägen, habe ich das Know-how und habe das beantworten. Ja, ich kann das. Ich kann das auch gut. Aber dass es ganz viele andere gibt, die viel mehr wissen irgendwie und auf eine andere Herangehensweise. Und ich habe nie Angst gehabt vor diesen Sachen. Für mich war es immer wichtig, kann ich es wirklich gut. Und ab dann hat es einfach für mich geheißen, besser werden.
Aber ich habe noch nicht ganz rausgehört, ich weiss, warum du rein bist, aber aus welchem, was war der Haupttreiber, dass du gesagt hast, ich muss die Sexberatung machen, weil aus dem und dem Punkt mich da vielleicht stört und ich muss das vielleicht anders kommunizieren lassen. Das hat ja schon angefangen im Kapitel von ein paar Ratgeber.
Ja, ich glaube, dort muss ich dich und ganz viele andere Menschen enttäuschen.
Okay.
Im Sinn von, dass ich das immer wieder angetroffen habe und antreffe, ich habe null missionarische Eifer, was Sexualität angeht. Mir ist es auf Deutsch gesagt, ich habe so eine Tendenz zu grober Sprache und darum
egal, würde ich das sagen, dürfen wir da. Ich...
Piss egal, was die Leute für Sex haben.
Okay.
Natürlich setze ich mich gern und intensiv für das Thema und seine positive Seite und seine Qualitäten ein. Aber mir ist es wurscht, was die Leute daheim machen. Ich helfe jeder Person, die kommt und möchte mit mir lernen und etwas verbessern und erreichen. all, die das nicht wollen, oder alle Leute, die finden, Sex ist nicht wichtig, oder ich will keinen Sex, oder es ist mir zu viel Sex um in der Gesellschaft, die kann ich absolut verstehen.
Okay.
Total in Ruhe lassen. Ich wollte niemanden aufklären. Ich wollte nicht, dass die Schweizer besseren Sex haben. Ich wollte nicht, das Thema aufwerten, null und nichts. So blöd, dass es tönt, wenn es so eine Motivation gegeben hat, dann im Fall wirklich, dass das niemand dümmer macht als ich es. Weil ich es wirklich, wenn es eine ideologische Motivation gegeben hat, dann wirklich, dass die Stelle nicht an jemanden geht, der sich also, inszenieren ja, also oder bereichern.
Einfach ein qualitativer...
Ja, einfach, mir hat das weh gemacht, wenn dort jemand hingeht oder hingegangen wäre, weißt, wo hat wollte berühmt werden. Oder wo hat wollte irgendwie, ich weiss, eben so... Ja. Ich weiß es nicht.
Selbstdarstellung.
Es ist, ja, Selbstdarstellung. Oder auch, weißt du, also, man sagt dann so, eine Agenda gehabt ja. hat, irgendwie. Mhm. Und das hat mich irgendwie gestört, weil ich wirklich so viel Achtung und Respekt vor der Wichtigkeit von dem Gefäß und der Anlaufstelle gehabt hat, weil es eben zum Teil vielleicht auch ein bisschen unterschätzt ist, was das heisst, dass man neu mit hin kann, wo man unvoreingenommen mit all seinen Problemen, auch wenn sie schräg sind oder vielleicht für gewisse Leute peinlich oder für andere Leute eben nichtig sind. Und ich kann wählen, dass das geschützt wird. Ja. Und ja, vielleicht war es wie so ein bisschen ein Beschützerinstinkt gewesen, aber ich kann es dir vielleicht auch heute auch nicht ganz so genau
sagen. Nein, man muss ja auch sagen, also so habe ich es wahrgenommen. Du hast auch die Noten aufgetaucht, ein bisschen, natürlich immer noch mit dem Schwerpunkt, aber es ist nicht mehr nur noch um das gegangen, sondern was auch dahinter hängt, eben Beziehung, Liebe per se, hast du wahrscheinlich in die Kolumne auch reingebracht, wo vielleicht vor dir eher noch ums wirklich einfach erotisch und um Sex ja. gegangen ist, wo es wie ein Feld aufmacht, dass sich das wie Synergien, wir haben ja vorher von Synergien geredet, sich gegenseitig aufschaukelt, oder?
Das ist ja auch noch interessant. Es hat so jede Zeit ihre Sexberaterin gehabt, die in die Zeit gepasst hat und die es aber dort auch gebraucht hat. Ja. Also Martha Emmenegger, die Tante Martha war, die übrigens auch als reife Frau und Mutter quasi gecastet wurde ist vom damaligen Chefredakteur. Eben das Mütterliche, es war nicht harmlos bei der Martha, das würde ich nie sagen, aber einfach so, das war so der Groove. Die Eliane, die dann kam, hat das so Kraft ihrer eigenen Sexualität als erotische Frau gemacht. Und ich habe dann schon die Wissenschaftlichkeit eine Art dort reingebracht und sehr das fundiert Psychologische. Und ich habe auch immer gewusst, dass meine Zeit dann irgendwann abgelaufen ist. Und ich glaube, wenn das, also der Blick hat ja dann das Format eingestellt. Im Moment haben sie niemand, oder im Moment gibt es das Format, das eigenstehende Rubrik nicht in diesem Umfang. Ich glaube, sonst auch nicht. Ich bin gar nicht ganz auf dem Laufenden. Aber es würde heute wieder jemand anders machen, weil heute ist wieder eine andere Zeit. Oder? Heute würde es wahrscheinlich viel mehr um Selbstverwirklichung gehen und irgendwie eben Sex-Positivity und was weiß ich. Und ich bin da viel nüchterner unterwegs
gewesen. Und wahrscheinlich einen anderen Aspekt reinfliessen lassen, wo ihr denn das auch braucht.
Ja, also ich habe mich immer um Neues gekümmert, das auf der Szene aufgeschonen ist. Aber eben, jetzt ist sowieso Geschichte seit 1,5 Jahren, ein bisschen mehr. Ja.
Ja, aber du hast Geschichte wollen studieren, jetzt gehörst du selber schon zu einem Teil von Geschichte. Das ist ja noch irgendwo schön. Aber wie ist es so, Caroline, wenn man von einem grossen Teil von der Schweiz aus Sexologin angeschaut wird, als Projektionsfläche zu dem Thema. Und du hast eben auch gesagt, dir ist es wurscht, egal wie geht der Spagat.
Für mich ist das nicht so präsent.
Okay.
Weil wahrscheinlich, also mir wird auch schon von meiner Begleitung ist mir gesagt worden, dass ich es einfach nicht merke. Aber ich finde, ich werde höchst selten erkannt. Ach, cool. Also, was ich schön finde. Weil man muss sich dann auch noch sehen, das war schon Print irgendwie. Es macht nochmal einen Unterschied, ob du Bewegtbild machst. Immer wenn ich Bewegtbildpräsenz kann in irgendeiner Form, ist das, sind die Reaktionen auch wieder gestiegen. Also, das kennst du ja auch. Bewegtbild boostet einfach extrem viel mehr. Und ich bin wenig damit konfrontiert. Und lustigerweise merke ich auch so von meinen Klientinnen und Klienten, die ich jetzt habe in der Praxis, wissen viel nicht, in Anführungszeichen, wer ich bin und was ich gemacht habe. Die kommen dann manchmal so nach der dritten Stunde und sagen dann, oh, ich habe dich gegoogelt. Ich habe gar nicht gewusst, wer du bist. Und dann ist das immer so ein herziger Moment. Ich denke so, stört jetzt die das irgendwie? Also das ist, aber es ist auch noch schön irgendwie. Und es ist noch lustig, also es ist weniger präsent für mich und für viele Leute.
Da habe ich mich auch gefragt, aber wie geht man damit um? Aber weil ja das Thema ja gleich eine gewisse eben Explosivkraft hat und eben vor allem die Zeitung dort gross ist.
Also ich muss auch sagen, das habe ich aber während der Zeit beim Blick schon gemacht, wenn ich an einem Ort war, so an einem Apero, das sind nicht immer meine liebsten Momente.
Bist du auch nicht so eine Apero-Gängerin?
Also, okay. Meine Vorstellung von der Hölle ist ein nie endender Apero,
ja, ich kenn's,
wo alle um mich herum immer betrunkener und, Achtung, Luft, Anführungszeichen, lustiger werden. Mhm. Das ist meine Vorstellung von der Hölle.
Ja, ich finde es, könnte mit Abstrich mir auch werden, meine Hölle ist dann, und die geben mir immer alle Komplimente machen, wie gut ich bin. Also weißt du, das passiert bei meinen Aperos dann auch. Und ich einfach so merke, das ist einfach eine Art von Smalltalk.
Ich kann ja extrem gut Smalltalk machen. Okay. Ich bin absolute Meister vom Smalltalk. Aber es ist einfach für mich, ja, es ist auch entspannend. Aber es ist einfach so, ja, das kann ich.
Ja, vor allem wenn ich irgendwie ein Podium moderiert und nachher ein Apero stattfindet, da habe ich manchmal irgendwo weg. Will.
Und alles, was dort serviert wird, finde ich tendenziell doof.
Ja.
Wie zum Beispiel Alkohol oder Blätterteiggebäck.
Ja,
Erdnüsse, die ich gerne hätte, darf ich nicht essen, weil ich sie nicht vertrage. Also, eben, Aperos. Wir schweifen ab.
Ja, du... Der Podcast ist alles und nichts. So, ey, in deiner Arbeit jetzt auch in dem Thema, wenn jetzt du müsstest drei Themengebiete rausnehmen, die dich begleitet haben, in dem grossen Thema, welche sind es bis jetzt?
Das ist noch schwierig zu sagen, weil es ist so ganz ein vielseitiger, sehr grosser Bereich, wo
aber vielleicht auch dich auch zum Nachdenken im Thema bewogen hat. Oder vielleicht sind es neue Trends gewesen.
Echt schwierig. Es ist eben, und das habe ich bei der Blickzeit schon immer gesagt, für mich sind oft so die unspektakulären Themen oder weißt du, so die Alltagsthemen, die gehen mir oft am nächsten, wenn man sie dann halt wirklich so eins zu eins miterlebt. Also Trennungen, Liebeskummer, eine unerfüllte Sexualität, fehlende Lust und Ratlosigkeit in Bezug auf das. Einfach so nicht, oder es nicht daheim sein, im Körper, im eigenen. Du siehst, es sind ganz viele so Inseln.
Aber ist cool.
Und es sind so viele von denen und ich finde alle, weißt du, wenn ich sage, nicht nur wichtig, sondern auch, sie haben auch wirklich Gewicht, sie kommen oft vor.
Ja.
Und eben, ich bin extrem dankbar, dass ich die Arbeit machen darf. Sie ist extrem schön, aber oft auch traurig, weil Träume...
Schicksal, also Einzelschicksal wahrscheinlich helfen.
Ja, und weil
wir sind, oder?
Ja, und weil Träume platzen. Ja. Und weil oder? Das ist auch so ein wichtiger Schritt, wenn ein Paar kommt in eine Beratung. Es ist nicht immer allen vergönnt und nicht immer für alle passend, richtig oder gewünscht oder was auch immer, dass die Beziehung wieder zu laufen kommt oder wieder glücklich wird. Ja. Manchmal sogar, wenn es beide wollen, geht es nicht.
Weil irgendetwas noch dazwischen steht.
Ja, weil sich die Leute anders entwickelt haben oder tausend Gründe. Der schlimme Umstand, dass die eine Person will und die andere will nicht.
Ja, und dann du was? Wahrscheinlich noch so irgendwo.
Ja, nein, da gibt es einfach, da gibt's nichts mehr zu wählen.
Nein.
Und das ist eine wichtige Lektion. In der Liebe ist es wie in der Mathematik. Minus mal Plus gibt immer noch Minus, auch wenn das Plus noch so gross und noch so bemüht ist und noch so viel in die Waagschale wirft. Wenn der andere Teil sagt, nein, also ein Minus sagt, dann ist nichts mehr zu machen. Also, wenn es wirklich ein Nein ist.
Aber. Ja.
Und das ist in dem Sinne auch gut so, das ist auch wichtig, das ist eine wichtige Gesetzmäßigkeit. Ja, und es ist einfach super, oder ja, einfach, ich bin viel auch damit konfrontiert, dass Leute sich etwas ganz fest wünschen, aber ihnen ist es jetzt einfach nicht vergönnt. Ich sage immer, Glück in der Liebe und eine schöne Sexualität, das ist wie Gesundheit. Das ist allen Menschen zu wünschen, aber nicht allen vergönnt.
Mhm.
Und das ist sackbrutal. Ich bin auch viel in meiner Arbeit zusammen mit meinen Klientinnen und Klienten sind wir konfrontiert, dass das Leben manchmal megalomässig unfair und brutal ist. Und sich in diesem Bereich bewegen und aus diesem Bereich das Beste machen, Perspektiven finden, ein Stück Sicherheit schaffen.
Ermutigung gleich weiterzumachen.
Ja, ja, das finde ich ein krasses Privileg, aber es ist auch sehr, also nicht aber, es ist auch sehr besonders bewegend, auch anstrengend.
Ja.
Also ich liebe meinen Job.
Das sieht man auch, weil ich liebe das immer bei meinen Gästen so, wenn sie von ihrem Job erzählen und dann das Blinken in den Augen überkommen. Meine GoPro geht es gar nicht, aber ich werde da angestrahlt von vis-à-vis von meinem Küchentisch. Es ist eine wahre Freude. Und welches Thema ich auch noch ansprechen will, ist, ich merke, was das Thema Sexualität und auch Gesellschaft anbelangt, sind wir in einem Wendepunkt gesellschaftlich, dass man immer noch Hemmungen hat, gesellschaftlich darüber zu reden, aber dass es immer mehr Offenheit gibt für verschiedene Lebensformen und auch Beziehungsformen. Und das rechne ich sehr stark an der queeren Bewegung an, dass das wie ein Keil in die verkrustete Gesellschaft getrieben hat, um das mal aufzutun. Siehst du das auch so? Oder siehst du einen anderen Aspekt, dass es immer mehr eine Öffnungskultur in die Richtung gibt?
Ja, absolut. Und ich glaube, die Queer-Bewegung ist ja eine Diversity-Bewegung. Mhm. Es geht um Vielseitigkeit. Und das, finde ich, ist essentiell, wenn es um persönliche Wege und persönliches Glück geht. Die Leute fragen mich viel, ja, was ist guter Sex? Und so. Und dann sage ich, ja, der passt. Oder es gibt keinen Weg zum Glück. Oder?
Nein. Es kann dich alles glücklich machen, aber nichts kann dich auch glücklich machen. Also du musst irgendwie reingeben, dass das Glück auch passiert.
Genau. Und die Leute kommen oft mit der Erwartung von mir, dass ich ihnen sage, wie es geht. Das Leben, der Sex, Beziehung und was weiss ich. Und das ist Bullshit, auf Deutsch gesagt. Weil ich weiss es nicht, im Sinne von, ich glaube nicht, dass es es generell gibt. Natürlich gibt es gewisse Techniken und Guidelines und all das. Und warum komme ich auf das im Zusammenhang mit der queeren Bewegung? Für mich ist dort der Kernpunkt einfach, dass uns gibt es auch. Mich gibt es auch. Wir sind bunt. Und ich finde manchmal, dass die Bewegung unter dem Regenbogen passiert, wird manchmal fast wieder ein bisschen gering geschätzt, weil man, ja, ist einfach queer oder und so. Aber eben die Vielfalt, auch das Verschwimmende irgendwo
also durch. Also alles dürfen, nichts muss, oder?
Das ist auch nochmal ein wichtiger Entscheid, aber einfach so, also, es gibt mehr als nur heteronormativ, ja. Also das eine oder das andere. Es gibt Vielseitigkeit, es gibt Gleichzeitigkeit, Mehrdeutigkeit und das ist ein unglaublicher Schatz. Macht es nicht immer nur einfacher im Sinn von, weil es ist wie mit der Freiheit. An Freiheit ist eine Verantwortung geknüpft. An Vielseitigkeit sind Wahlmöglichkeiten geknüpft. Das heisst, ich muss mich zurechtfinden, ich muss mich orientieren, nach innen, nach außen und ja, all das.
Es ist halt Arbeit.
Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, es ist Auseinandersetzung.
Und viel Kommunikation mit sich selber wie auch mit dem Gegenüber, sowohl als auch.
Genau. Und das herausfinden und herausspüren, ja, was will denn ich? Das ist eine elementare Voraussetzung, zum
und können, was bin ich auch?
Und, ja. Und zum Aushandeln, wie finden wir uns denn? Ja. Wie begegnen wir uns? Und das ist ein extrem wichtiger Schritt. Und auch einfach, ich finde, was auch irgendwie aufzeigt, wie viele Leute ihre Klammer auf, sexuelle Klammer zu, Identität auch einfach rausgestrichen worden sind vom System, das es nicht
hätte vergeben. Ja, aber das System, oder? Das ist, ja. Vor allem auch beim Thema Menschen mit Behinderung ist das ja, vor allem wenn es um das Thema Sexualität geht, ist das natürlich auch ganz ein interessantes Thema, weil entspreche ich jetzt am Bild von der Gesellschaft als meist asexuelles Wesen. Und wenn ich dann aber einmal sage, nein, wie dann auch die Gesellschaft reagiert, dann bin ich auch bereit, immer das auch müssen zu spüren, dass die grosse Gesellschaft gar nicht bereit ist auf das. Das sind dann auch wieder Fragen, die Energie braucht.
Ja, und einfach auch wichtig sind und uns auch einen Spiegel vorhalten. Und dort ist, glaube ich, so das, was fast am schmerzhaftesten zurückkommt, ist so, oder wo am meisten, wie soll ich sagen, ausbremst oder provoziert. Ich muss noch überlegen, was passt.
Beides miteinander.
Ja, wahrscheinlich beides, weil die meisten von uns haben in unseren Köpfen und von mir aus auch Herzenbücher und was weiß ich, abgespeichert, dass nur schöne Menschen Sex haben.
Mhm.
Oder perfekte Menschen. Und je mehr wir uns vom Ideal Mensch
abdriften,
also genau, entfernen, je weniger bringen wir das mit dürfen Sex haben und geniessen in Verbindung. Für die eine Person fällt das vielleicht dort an, dass, weil sie Zellulite hat, ist sie nicht berechtigt, geilen Sex zu haben. Oder weil der Busen hängt. Oder weil der Penis eine bestimmte Form hat, oder was weiß ich. Also Sex wird extrem krass, so wie er transportiert wurde, ist lang mit einer massiven Perfektion in Verbindung gebracht.
Ja.
Und Menschen mit Behinderung sind dann die Antithese zu dieser Perfektion. Und boy, können die tollen Sex haben. Und wie wichtig, oder dass das kann sein in diesem Leben. Aber weil das eben dann so weit weg ist von dem komische Perfektionsursex, der in den Köpfen noch irgendwie abgebildet ist, das gibt so ein grosses Spannungsfeld, dass dort ganz, ganz viel begraben liegt. Und dann geht es natürlich, gell, dann geht es natürlich um Möglichkeiten, es geht um Autonomie.
Ja.
Es geht ja, wie viel und welche Unterstützung ist in diesem Bereich möglich und angemessen. Wenn die finanziert werden muss, dürfen wir das. Wie dürfen wir sie finanzieren? Also das ist, ich meine, eigentlich müssten wir uns alle auf das Thema stürzen. Es ist eigentlich so cool.
Ja.
Aber es will es niemand, weil es ist, ja, es ist anstrengend, es ist provozierend, es ist fordernd.
Es ist natürlich auch so, auch für Menschen mit Behinderung. Man hört ja dann oft auch, du hast den gesellschaftlichen Satz auch mal in einem Interview ein bisschen in Frage gestellt, wo wir sagen ja immer, Sex ist das Natürlichste von der Welt.
Oh, ich hasse das.
Ich weiß, und darum, ich habe das aber gesehen und ich gebe dir recht in dem Interview, wo auch auf YouTube ist. Es hat natürlich auch viel mit Druck zu tun und vor allem, wenn es natürlich ist. Und ich jetzt als Mensch mit Behinderung, vor allem in der Pubertät, das nicht haben, das immer wieder hören, dass auch das normal ist, aber ich hasse den gleich nicht. er hat dann schon auch ein Spannungsfeld in sich. Aber du kannst den Satz gerne mal, wie du interpretierst, aufschlüsseln.
Also Quintessenz oder vielleicht das Problem von dieser Aussage ist das, sie ist ja gut gemeint.
Mhm.
Und das Gegenteil von gut ist gut gemeint, habe ich von einem gelernt. Und ich fahre noch gut mit dem Satz. Es ist gut gemeint in dem Sinn, dass man möchte normalisieren. Man möchte sagen, es gehört zu uns.
Du bist auch.
Eben normal.
Normal.
Ja, und es gehört zu dir und das ist alles okay. Ja. Das ist ja das gut gemeinte. Das Problem ist, es verkennt völlig den zentralen Aspekt, dass Sex auch etwas gelernt ist. Weil unter dem Ding, ja, und dann zum Sex ist natürlich, und dann, ja, Sex, über Sex redet man nicht, Sex hat man und all das. Und just do it und bla 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 bla. Die Realität ist aber anders. Sex ist etwas Gelerntes. Die Sexualität, die ein Mensch hat, die eine Person hat, ist das Resultat von all ihren bewussten und unbewussten Lernerfahrungen, die Person gemacht hat. Wenn eine Person keine Lernerfahrungen macht, oder bestimmte nicht, oder schwierige Lernerfahrungen macht, dann kann das zu Sackgassen führen, zu Problemen führen und so weiter. Und ich bringe auch so ein Beispiel. Sprache ist auch etwas Natürliches. Aber wenn du und ich unter Wolfshunden aufgewachsen wären, dann könnten wir uns auch nicht auf diese Art austauschen und artikulieren.
Es wäre ein grosses Gefühl.
Es wäre ein grosses Gefühl, oder? Und das heisst, Sprache ist natürlich, aber sie muss gelernt und gefördert werden. Und wenn Sexualität nicht gelernt und nicht gefördert wird, dann ja, also... Wir haben den Fortpflanzungstrieb und alles. Ja, wir würden nicht aussterben. Aber der Natur ist es eben ehrlich gesagt recht egal, ob wir unseren Sex geniessen und überlässig finden. Sie will einfach, dass wir uns fortpflanzen. Das ist die primäre Idee. Darum, einfach so, dass vielleicht darum haben so viele Männer eine vorzeitige Ejakulation. Weil der Natur ist es schnurzegal,
ja, ob der Sex cool ist,
drei Stöße lang gegangen ist. Hauptsache Befruchtung findet statt. Ja. Im Gegenteil, der schnelle Sex ist eigentlich sogar noch, wird fast noch bevorzugt. Das ist nicht ein Aspekt von einem grossen Thema. Aber einfach das Natürliche, das Biologische, das beschneit das Thema.
Ja.
Und aus einer Normalisierung wird eine Begrenzung, die ich mega schade finde.
Nein, das mit den Lernfeldern, oder? Wenn ich natürlich, ich sage immer, wenn man mich fragt, wann hast du die grösste Sinneskrise gehabt, sage ich immer, es ist nicht die Auseinandersetzung mit der Behinderung, es ist die Auseinandersetzung mit der Pubertät und dem Mann-Sein, weil früher hat es keine Role Models gegeben, irgendwie in den Medien, dass man, das kommt jetzt auch langsam, dass man Menschen mit Behinderung in den Medien sieht, oder auch also Model, oder auch es gibt Erfahrungsberichte. Aber wo ich in der Pubertät war, hat es einfach nichts gegeben. Und dann hat man einfach so die Adonis in Anführungsschlusszeichen gesehen. Und ich will das nicht sehen. Auch wenn ich nicht ein wüster Bub oder ein junger Mann war, aber ich bin rollend unterwegs. Also, das hat es nicht gegeben. Das hat mich eher in eine Sinneskrise getrieben, wie die Auseinandersetzung mit dem Anderssein als in der Behinderungsform. Und das ist lang ist das ein Damoklesschwert, das über mir gehangen hat.
Und ich meine, es bewegt mich jetzt so fest, dass du das teilst, weil es macht für die Leute, die zuhören, greifbar, wie tief das Thema Sexualität kann kommen kann.
Ja.
Wie fest es mit Identität und Lebendigkeit verknüpft ist. Und ich sehe immer wieder, es ist einfach nicht der andere Spruch, den ich hasse, die schönste Nebensache der Welt.
Ja.
Es ist ein Kernelement. Ich sage nicht, dass es das Wichtigste und das Einzige ist. Es können alle zölibatär oder was weiß ich, lustlos und asexuell leben, wo wollen. Es geht mir nicht um das. Aber es geht darum, dass es ein Thema, und sogar auch die, die asexuell leben, beschäftigt sich zum Teil extrem fest mit Sexualität, ja, und diesen Themen. Ja, auf ihre Art.
Ja, auf ihre Art. Und das ist auch in Ordnung.
Ja. Oder? Es geht darum, dass es uns, das kommt von ganz tief innen. Es geht ganz tief rein. Und das kann Sinnkrisen tiefster Art auslösen. Und im Gegenzug, und jetzt wird es geil, ich finde das so krass, wenn ich sehe, wie sich Menschen im Bereich Sexualität entwickeln, wie die plötzlich in anderen Lebensbereichen aufblühen. Ja. In einem klaren Zusammenhang. Weil sie einfach an etwas so Grundsätzlichem arbeiten, es muss ihr, sie müssen diesen Weg auch irgendwo durchwählen und er muss ihnen wichtig sein. Aber es ist garantiert nicht per se eine Nebensache. Ja. Es ist so etwas ganz, ehrlich gesagt, es ist fast ein bisschen wie Spiritualität. Die ist nicht allen Leuten gleich wichtig.
Ja, aber...
Aber es hat das Gleiche, es hat ein ähnliches Potenzial.
Du merkst ja wahrscheinlich auch, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich muss schon sagen, das war schon auch eine Beschleunigung für mein ganzes Leben. Auch für seine Bedürfnisse einzustehen. Ich harte manchmal immer noch ein bisschen in dem Thema, aber... Ich weiss, wo die Reise für mich hingehen sollte. Eigentlich habe ich noch nicht die Ziele so, um das zu verwirklichen. Aber was mich auch ein bisschen schockiert hat, war die Erkenntnis, dass in dem engen Rahmen Sexualität und Behinderung ich trotzdem als weisser Cis-Mann am meisten Angebot habe von gelebter Sexualität. Also, es gibt Berührerinnen, es gibt Escort für Männer mit Behinderung. Für Frauen wird schon extrem wenig. Und für queere Menschen, die haben eine super Community, das hilft. Aber das Angebot an und für sich ist noch nirgends. Und das hat mich in meinem eigenen Subkosmos eigentlich auch sehr, sehr betroffen gemacht.
Ja, und ich glaube, dort haben wir wie so die schwierige Situation, wie so oft. Es gibt irgendwo durch einen Markt, der ist im Bereich Sexualität wahnsinnig attraktiv. Ich bin dort bei diesen Sachen alle nicht so, wie soll ich sagen, mit den Zahlen, aber ich meine, das ist einer der grössten Märkte überhaupt. Und viele von den technologischen Neuerungen sind nicht zuletzt durch die Sexindustrie finanziert und befördert worden. Auch. Und wenn es dann eben in die anderen Gruppen hineingeht, dann wird es dann sehr schnell dünn, weil halt vielleicht weniger Geld zu machen ist oder weil halt einfach wirklich der Markt
schon... Nachfrage für nicht die gleiche ist.
Nur schon, und jetzt, wenn wir jenseits von Behinderung schauen, dann ist nur schon die Frage, ja, eben, gekaufter Sex wird immer, ja, für Frauen sagt das nicht interessant und dann wird heiß diskutiert, ist jetzt das wahr, ist jetzt das nicht wahr? Also, und dann können wir überlegen, ja, ist denn überhaupt Bezahlsex legitim? Wenn ja, unter welchen Umständen und so? Und es wird einfach, wenn es ums Thema Sex geht, ist einfach mal Starkstrom drin.
Ja, es ist keine Coolness oder kein Locker drin, sondern es ist immer so.
Es dreht alle immer gerade ein bisschen durch. Ja. Aber so leid es mir tut, ich glaube, das ist auch ein Teil davon, warum es halt einfach gleich etwas Cooles ist. Ja, ich bin auch gegen die totale Entspannung. Ich bin extrem gegen die totale Enttabuisierung. Ich finde, Sex soll doch bitte, bitte, um Himmels Willen, immer ein Tabu bleiben. Finde ich.
Ich sehe, wo der Punkt hingeht. Ja,
ja, weil ich finde, es ist etwas Schützenswertes und etwas Besonderes. Ich finde auch irgendwie, ich empfehle zum Beispiel den Leuten, dass sie umsichtig sollen sein bei der Partnerinnenwahl. Im Sinne von, mit wem teile ich das? Nicht, weil es irgendwie überstilisiert etwas Kostbares sondern einfach, ja, mit wem möchte ich mich denn auf diese Art einlassen? Ja. Und dort ein bisschen Mindfulness, wie man heute so gut sagt, Achtsamkeit drin haben, das finde ich alles wichtig. Und wenn alles das geht ja auch gar nicht. Aber die totale Enttabuisierung, die habe ich nie erstrebenswert gefunden. Ich provoziere aber auch mit dem, weil das ist ja, im Moment ist das sehr, eben, mit der Sex-Positiv-Bewegung, es ist sehr eine Stimmung von je mehr, je besser und was weiß ich. Also, ja, und das ist das. Und dann gibt es dann noch wieder eine Gegenbewegung. Das,
es ist immer, oder? Es ist immer Ebbe und Flut.
Absolut.
Immer Ebbe und Flut. Wenn wir jetzt so, wir sind auch im Jahresende, aber über die unbefleckte Empfängnis könnten wir jetzt mal reden, wie das funktioniert ist worden. Aber der Glaube wird jetzt noch gar nicht rein. Aber wenn du jetzt bis 23 schaust, auf was freust du dich? Was sind die nächsten Steps?
Persönlich oder gesellschaftlich?
Beides. Einfach, wie...
Ich bin so eine schlechte Gesprächspartnerin für so Fragen.
Ich probiere trotzdem.
Weil ich funktioniere zwar sehr nach vorne gerichtet, die Vorwärtsbewegung als solche ist ein grosser Freund von mir. Aber ich bin so null visionär. Ich bin auch nicht jemand, der so strukturell gesellschaftlich denkt. Das ist mir alles ein bisschen wurscht. Ich lebe sehr fest so im Moment. Ich lasse mich auch gerne überraschen von dem, was kommt. Ich persönlich, okay, mein Ziel ist jetzt im 2023 endlich in die Komfortzone zu finden, die alle ständig verlassen wollen. Weil ich höre immer so, du musst mal Komfortzone verlassen. Und dann denke ich so, oh, da gibt es eine Komfortzone.
Was ist das?
Die finde ich jetzt mal. Und dann hänge ich mich dort mal rein und dann ist mir wahrscheinlich
jetzt hast du auch eigene Praxis und so. Also, du bist ja jetzt recht aus der Komfortzone seit lang gewesen.
Ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich bin jetzt mal so persönlich, ich bin so der Typus Mensch, der immer ein bisschen Ärger hat.
Oh, ja, das kann einem auch untreiben.
Ja, also ich glaube, wie soll ich jetzt das sagen? Ich habe mein Leben lang immer Probleme gehabt. Und das ist für mich auch, ich bin jetzt 41, ich habe das auch akzeptiert, es ist für mich okay, aber ich glaube...
Jetzt sollte es wieder mal ein bisschen...
Ja, nein, weißt du, ich träume zwar von dieser Komfortzone, aber ich glaube, ich werde... Ich weiß nicht, ob ich in diesem Leben den zen-artigen Zustand von Akzeptanz erreiche. Darum ist die Frage, wieso, was ist das nächste Problem? Aber ich werde mich... Wie immer freudig und wirklich schimpfend mit Leidenschaft drauf stürzen.
Hauptsache mit Leidenschaft und dass alles so richtig mit Feuer gemacht wird. Jetzt haben wir aber in die Zukunft geschaut. Was mich aber noch kurz würde interessieren, wie hast du deine Arbeit wahrgenommen in der Covid-Zeit, noch ganz, ganz kurz? Es
war eine sehr strenge Zeit, ja, da bin ich voll beim Blick gewesen. Und die Sexberatung, und ich meine Sexberatung, das bin ich, es hat kein Team gegeben, das war eine One-Woman-Show, ich bin überflutet worden mit Mails. Ja. Also es ist wirklich...
Ich kann nicht mehr vorstellen.
Anfangszeit war noch strenger, dort habe ich wirklich, also dort habe ich sehr, sehr ungesund zu viel gearbeitet. Und in der Pandemie ist es wirklich nochmal eskaliert. Weil den Leuten ist so schlecht gegangen. Und es war zum Teil auch herzig, gewesen, dass Leute ihre Probleme so formuliert haben und dann noch krampfhaft einen Bezug zu Sexualität in das Mail konstruiert haben.
Das überhaupt nicht.
Ja, weil sie das Gefühl hatten, sie hätten dann nur Anrecht auf eine Beratung. Das war eine enorm bewegte Zeit. Gewesen. Ich muss aber auch sagen, und ich habe es auch gesellschaftlich schwierig gefunden, wie auf Front und alles. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Zeit jetzt und das Jahr 2022 in der Beratung merke ich, dass das für viele Leute auch ganz eine schwierige Zeit ist. Und sehr unterschätzt, weil jetzt wieso, ja, jetzt ist es ja wieder gut.
Ja, aber nein.
Es ist überhaupt nicht gut. Es ist wieso, ich meine, Entschuldigung, irgendwie ist dann ein halbes Jahr, nachdem der Tsunami drüber gefetzt ist es dann wieder gut. Also können wir darüber philosophieren, aber natürlich ist vieles wieder besser, vieles hat sich entspannt. Ich glaube, viele Leute schätzen auch Sachen, ich inklusive auch. Aber also, auch wieder von mir persönlich, bei mir hat es auch gewisse Sachen stillgelegt, die noch nicht wieder aufgeblüht sind, die ich zuerst wieder aufbauen muss. Und so geht es ganz vielen Leuten. Und wir alle Betroffenen haben unsere Herausforderungen und Frusterlebnisse in diesem Bereich. Und das ist nicht zu unterschätzen, was jetzt in der Wake, im Bugwasser von dieser Pandemie
abgeht. Nachziehen, oder?
Ganz genau.
Aber wir schauen gleich positiv ins 23.
Auf jeden Fall.
Ich habe mit meinem Set durch, liebe Caroline. Aber ich mache es immer so, dass mir mein Gast noch ein, zwei Fragen kann stellen, wenn sie das will. Und das wäre jetzt dein Segment, feuerfrei, falls es etwas gibt.
Ich habe so eine Frage im Hinterkopf.
Ja.
Und mir passiert etwas, was mir selten passiert, dass mir ein bisschen die Worte fehlen und so. Mich würde wundern, was so dein Verhältnis zu deinem Körper ist, im Sinne von, ist der, und das ist persönlich und du darfst ja auch gerne nichts sagen
dazu. Ich sage immer etwas. Ich weiß einfach nicht, ob das beim Gegenüber das ist, was erwartet.
Ja, mich würde so wundern, weißt du, Wenn geniessest du deinen Körper oder geniessest du den auch? Das würde mich so wundern, wenn du dort möchtest, etwas erzählen.
Ich kann ein bisschen aus. Einen Teil habe ich schon angeschnitten mit der Pubertät, aber das Problem mit dem Körperlichen fängt schon viel früher an bei einem Körper, also bei einem körperbehinderten Mensch. Weil du wirst bewertet, immer. Also von Ärzten, von TherapeutInnen, von allen. Und es ist immer defizitorientiert. Also es wird nie gelobt, die Bewegung, sondern es wird immer in der letzten Untersuchung ist das noch besser gegangen, weil ein Winkel mehr gegangen ist. Und nachher kommst du in die Spirale von der Therapeutin. Und dort geht es dann auch mehr ums Erhalten und vielleicht ab und zu auch ein bisschen ums Fördern. Aber dort arbeiten mit dem Körper ist natürlich als junger Mensch eher so Physio und ich würde lieber Chips essen und ein bisschen Fernsehen schauen und jetzt nicht mit dem Körper arbeiten und auch dann kommt eben Pubertät und dann bist du eh weit weg vom Geschütz mit deinem Körper. Und erst jetzt merke ich eigentlich, dass ich einen neuen Bezug habe zu meinem Körper, weil ich habe im 2020 echt auch eine Sinneskrise gehabt. Mein Vater ist gestorben, mein Grossvater ist gestorben, ich habe keine Interviews gemacht wegen Covid, ich habe 20 Kilo angefresselt, also bei mir rund das gross gsi. Und dann habe ich aber im 21. dann die Anfrage bekommen vom SRF. Für den Paragraph, das Journal für Paralympics. Und dort ist dann der Ehrgeiz und die Eitelkeit gekommen, dass ich gesagt habe, ich darf das moderieren und das sind alles Paraathleten, das sind alle Spitzathleten. Und du siehst aus wie eine Herdöpfelsache. So. Und dann habe ich gedacht, nein, das kannst du nicht, weil Fernsehkamera, das mache ich jetzt eh noch breiter, weil rein vom Objektiv her. Und haben mir dann eine Personal Trainerin gesucht. Und haben dann auch die 20 Kilo schnell runterbekommen und habe wirklich auch zuerst mal aktiv, nicht passiv an meinem Körper gearbeitet, sondern ich habe wollen mit meinem Körper arbeiten. Das war zuerst mal ein Commitment gewesen, auch an meinen Körper. Also, dass ich gesagt habe, ich habe einen wachen Geist, aber jetzt muss noch irgendwie in meinem Ideal der Körper auch noch dem entsprechen. Und habe dann aber gemerkt, dass ich zuerst mal auch eine Verbindung habe zu dem Hautzug. Und habe dann aber auch gemerkt, dass Man hat immer früher auch gesagt, ja, weißt du, deine Behinderung mit dieser Muskelkrankheit, du musst eher ein bisschen auf Entspannung, du darfst auch nicht zu viel deinen Körper fordern. Ich habe aber auch gemerkt, dass mein Körper viel mehr erträgt oder viel mehr mag als wirklich. Und jetzt gehe ich sogar so gerne, ich gehe immer noch zweimal zu dieser Fitnesstrainerin, dass ich merke, ich habe gewisse Knörze. Nur durch auseinandersetzen mit meinem Körper lösen, was ich gedanklich kann. Also ich kann nur gedankliche Knörze mit dem körperlichen Dings lösen. Und so, denke ich, habe ich eher ein positives Körpergefühl als früher, wo immer noch defizitär aus der Behindertenindustrie gemacht wird. Ja, das wäre jetzt so ein kurzer Abriss zu deiner Frage.
Ja, ich meine, das ist natürlich, da geht mir extrem das Herz auf, oder? Weil ich bin auch ein totaler Kopfmensch immer gewesen, ich komme so aus der kognitiven Psychologie, aber mein persönliches Leben, aber auch meine ganze professionelle Arbeit ist so viel besser, cooler, lässiger, effizienter, seit ich mit dem Körper arbeite. Und zwar vornehmlich mit dem Körper. Und das finde ich so vernachlässigt in unserer Gesellschaft, die einfach so ein schlechtes Körperverhältnis hat. Sogar die angeblich Körperbewussten haben oft keine Ahnung von ihrem Körper und wie es ihm mit dem drinnen geht. Und so. Und ich finde das auch noch spannend, wenn ich zum Teil Menschen mit ihren angeblich perfekten Körpern gesehen und gesehen, wie die sich bewegen oder ihre Körper bewohnen. Und ich dann, das verrate ich natürlich niemandem, ich denke dann, dass einfach für mich fast keine Hand ins Feuer legen, dass die Menschen keine erfüllte Sexualität haben, weil ich ihnen schon angesehen, wie sehr sie am Kämpfen sind. Und es zeigt mir einfach auch, dass es für jeden Menschen das Potenzial gibt und wie schön es ist, wenn wir das anfangen zu entdecken. Und das ist, ich weiß nicht, ob ich darf sagen, Open End.
Es ist Open End.
Ich glaube aber auch.
Also es ist immer alles Open End. Also sowohl geistig, als ich schaffe, wie körperlich, wie seelisch. Um das finde ich so abzurunden mit dieser Dreifaltigkeit und mit der unbefleckten Empfängnis aufzuhören. Es ist, glaube ich, wirklich Open End. Und darum, ich glaube nicht, dass das letzte Gespräch ist, wo wir zwei miteinander haben. Ich weiß nicht, ob es wieder in Podcast-Form ist, aber ich glaube, wir haben noch viel miteinander zu reden. Ich würde mich bedanken, wir haben jetzt eine Stunde und zwei Minuten geredet. Und das ist wie im Flug vorbeigegangen. Und es wird alles verlinkt, es wird deine Webseite verlinkt, alles. Nur das Beste und danke vielmals für das angeregte Gespräch, Caroline.
Danke auch, es hat mega Spass gemacht.